Wie sieht deine Osterrealität aus? Ich habe mal gehört, Ostern ist so ähnlich wie Weihnachten, also Ostersonntag ist so ähnlich wie Weihnachten, nur weniger Geschenkestress und besseres Wetter. Das mag in der Lebenspraxis vielleicht so sein. Ostersonntag ist vielleicht der Tag, wo man möglicherweise noch in die Kirche geht oder auch nicht. Und dann hofft man auf Wetter wie heute und da freuen wir uns natürlich auch. Strahlender Sonnenschein, frühlingshafte Temperaturen, ein traditionelles Osterfrühstück, ein Brunch oder ein schönes Grillen nachher mit lieben Menschen. Das macht oft Ostern aus in der Praxis. Aber das ist letztlich nicht Ostern. Es ist nichts Schlechtes daran, mit lieben Menschen zusammen zu sein an einem Freudentag. Und es ist überhaupt nichts Schlechtes daran, auch die Sonne zu genießen, gutes Essen zu genießen, Gemeinschaft zu haben. Das ist etwas, womit wir Gott ehren können. Also etwas, was Gott freut, wenn wir das machen mit dem Bewusstsein, Gott gibt uns das. Aber was ist tatsächlich die Osterrealität? Die Osterrealität des Original-Ostern, des ersten Ostern, hatte nichts Gemütliches, müssen wir sagen. Es war auch überhaupt nicht besinnlich, es war auch nicht ruhig, sondern es war extrem ereignisreich. Da war richtig was los. Was an einem Tag geschehen ist, in nicht mal 24 Stunden, wir schätzen so in 15 oder 18 Stunden, was dort alles geschehen ist, ist der Wahnsinn. Und es ist oft herausfordernd, wenn wir einen einzelnen Evangelienbericht lesen, weil er nur ein Teilbericht ist. Wir wissen, es gibt vier Evangelien, also vier Berichte über das Leben und Wirken von Jesus. Und es gibt auch vier Berichte, was an Ostern und rings um Ostern geschehen ist. Und wenn wir nur den einzelnen Bericht lesen, wissen wir halt auch nur einen Teil. Wir haben diese vier Berichte als ein Gesamtwerk, was zusammengefügt werden muss. Und deshalb werden wir jetzt um das echte Original-Ostern, an das wir ja gedenken wollen, darum geht es an Ostern, dass wir daran denken, was ist damals geschehen. Deshalb wollen wir heute alle vier Evangelien zu diesen Ereignissen studieren und wollen sie in eine möglichst chronologische Reihenfolge setzen, also was nacheinander geschehen ist, damit wir das Ganze besser einordnen können. Wir werden gleich, so hoffe ich doch sehr, einen roten Faden in dem Ganzen erkennen. Und diesen roten Faden, den habe ich versucht, im Titel unserer Predigt auszudrücken, kritische Ostern. Kritische Ostern. Oder nüchterne Nachfolger und eine Auferstehung. Kritische Ostern oder nüchterne Nachfolger und eine Auferstehung. Die historisch-kritische Theologie, also der theologische Ansatz, der vor allem in der sogenannten evangelischen Kirche Deutschlands etabliert ist, aber auch inzwischen in vielen Freikirchen, versucht uns zu vermitteln, dass die Zeugen der damaligen Zeit, also die Jünger, die Frauen, von denen wir gleich noch hören werden, und auch all die Menschen ringsherum, einfach naiv waren. Die waren leichtgläubig, die waren halt so von früher und früher glaubte man an jeden Humbug. Früher waren ja sowieso alle so ein bisschen abergläubig und ließen sich leicht überzeugen. Die Menschen, von denen wir hier hören, die Jesus begegnet sind nach seinem faktischen Tod, die werden uns als kleine Dummchen dargestellt, die jede Geschichte sofort annehmen und glauben. Und deshalb war es auch nicht besonders schwer, so etwas zu vermitteln. Und oft hören wir dort, wo diese Theologie vorherrscht, eine Osterbotschaft, die besteht daraus, wir sehen an der Auferstehung Jesu, dass Gott das Leben liebt. Und letztlich in jedem Frühlingsblümlein da draußen sehen wir die Osterbotschaft. Dann müssen wir sagen, nein, überhaupt nicht. Da sehen wir das Leben. Und da sehen wir auch etwas von dem Werk dessen, der das Leben gemacht hat, ja. Aber da sehen wir nicht die Osterbotschaft. Und auch nicht in dem Ei, wo das Küken rausschlüpft, da sehen wir nicht eine Auferstehung. Nein, wir werden gleich sehen, die Menschen, die mit der Auferstehung als erstes konfrontiert waren, haben ihr nicht geglaubt. Die Menschen, die das erlebt haben, denen es erzählt wurde, die ganz nah dran waren, die haben nicht gesagt, oh, das ist die Auferstehung, garantiert, sondern sie hielten das für extrem unwahrscheinlich. Sie haben das angezweifelt. Und es wäre falsch, wenn wir sie nur für ihren Kleinglauben schelten würden. Obwohl das Jesus an einer Stelle auch noch tun wird schließlich. Es ist nicht einfach nur Kleinglauben. Wir dürfen sehr dankbar sein dafür, dass sie so kritisch waren zunächst. Dass sie nicht, weil sie es sich gewünscht haben, so wird es transportiert. Sie haben es sich ja so gewünscht, dass Jesus doch wieder lebt. Und dass das, was er vorher gesagt hat, dass es ja doch sein könnte. Und deshalb haben sie hineinfantasiert und haben irgendwelche Erscheinungen gehabt, weil sie es so gerne wollten. Wir sehen anhand der Berichte, es war nicht so. Es war nicht so. Und wir werden zum Schluss dieser Predigt auch mal drauf kommen, wie dumm es von ihnen wäre, wenn sie sich in dieser Sache nicht sicher wären, dass sie diesen Weg weitergegangen sind, wie sie es sind. Es wäre wirklich dumm gewesen, wenn das nur Fantastereien gewesen wären. Aber sie waren es nicht. Wir werden heute einen etwas anderen Weg gehen in der Predigt, als wir es sonst hier tun. Also wir haben nicht unsere klassische 2, 3, 4, 5 Punkte Predigt, sondern wir wollen, wie gesagt, in dieser Chronologie vorangehen und uns den Gesamtbericht anschauen und zum Schluss wollen wir dann ein Fazit ziehen. Zum Schluss wollen wir alles nochmal zusammenzurren und uns diese kritischen Zeugen, diese kritischen Jünger noch einmal anschauen und überlegen, warum fiel es ihnen so schwer, das zu glauben? Warum war das gut? Und warum sind sie weiter diesen Weg gegangen, der uns auch berichtet wird? Wir wollen starten mit der ersten Station. Wir müssen uns noch einmal erinnern, was ist geschehen? Jesus ist tot. Er ist faktisch tot. Er wurde hingerichtet von einer Unrechtsjustiz in einem Religionsprozess und zwar vor einer Instanz, die als integer gegolten hat. Also der Hohe Rat, das war eine integre juristische Instanz. Da gab es keinen Filz und Korruption normalerweise. Die waren zuverlässig, auch in der damaligen Zeit schon. Und wir haben uns Karfreitag angeschaut, wie sie einen übelsten Schauprozess veranstalten mit Lügen und falschen Zeugen, mit Gewalt im Gerichtssaal, die geduldet wird, mit Eskalation. Sowas gab es dort niemals sonst. Und doch haben wir diverse außerbiblische Quellen, die davon berichten, als dann der Mob so richtig lostobt, und schon während dieses Religionsverfahrens Jesus geschlagen und verhöhnt wird, verlassen andere den Saal und weinen. Wir wissen nicht, weinen sie darüber, wie mit ihrem Justizsystem umgegangen wird, oder weinen sie tatsächlich darüber, weil sie etwas davon verstehen, was hier gerade passiert. Jesus wird zur politischen Rechtsinstanz gebracht und die will ihn nicht verurteilen. Pontius Pilatus sieht keine Schuld an ihm und versucht ihn mehrmals freizugeben. Er versteht auch nicht, was die religiöse Elite reitet. Und hier vielleicht nochmal einen Hinweis am Rande. Nein, es waren nicht die Juden, die Jesus gekreuzigt haben, sondern es war die religiöse Elite des damaligen Kirchensystems, so müsste man das benennen, die ihn als Gefahr gesehen haben, die ihn loswerden wollten. Und schlussendlich, aus Angst vor den politischen Folgen, gibt Pontius Pilatus der Menge nach, also der Menge der Religiösen, gibt ihnen nach und lässt ihn umbringen. Lässt ihn kreuzigen auf dem Hügel Golgatha. Und Gott unterstreicht so sehr auch äußerlich, wer hier gekreuzigt wird. Die 3 Stunden am Kreuz ist es dunkel, mitten am Tag. Eine Sonnenfinsternis, eine Verdunklung des Himmels. Die Erde wackelt. Der Vorhang im Tempel, der den allerheiligsten Bereich abtrennt, zerreißt. Und sogar einige Leute vor Ort, sogar aus den römischen Wachen, von den römischen Soldaten, müssen anerkennen, wer das ist, als er stirbt. Und entgegen aller anderen Theorien war er nicht komatös, er war nicht schwer verletzt, er war tot. Aber das Dramatischste an diesen Umständen, das haben wir uns Karfreitag nochmal so vor Augen führen lassen, waren gar nicht diese äußerlichen Schmerzen. Also das, was wir in Filmen wie Die Passion Christi zu sehen bekommen, das ist grausam. Und da ist auch viel Authentisches dran. Aber das ist nicht das Schlimmste, was dort geschehen ist. Sondern das, was nicht sichtbar war. Nämlich, dass Jesus all die Schuld auf sich geladen hat von jedem Menschen. Wir haben gesagt, wir kennen nur so etwas wie ein schlechtes Gewissen als fühlbare Schuld. Doch viel, viel schlimmer als unser schlimmstes, schlechtes Gewissen, potenziert mal unendlich vieler Menschen, liegt auf dem, der vorher es nicht kannte, mit Schuld beladen zu sein. Weil er keine Schuld bisher auf sich geladen hat. Und auf einmal kriegt er die volle Ladung von allen Menschen und ist das erste Mal getrennt von seinem Vater. Wir können sagen, er ist tatsächlich Gott verlassen. Und auch das haben wir uns Freitag angeschaut. Gottverlassenheit bedeutet, es ist nichts Gutes mehr da. Das macht Gottverlassenheit aus. Alles, was du dir vorstellen kannst, was schlimm und schrecklich ist, ist ungebremst nur noch da. Nur noch Schmerz, nur noch Angst, nur noch Verlorenheit, nur noch das. Kein Silberstreif am Horizont, das bedeutet Gottverlassenheit. Und deshalb war es auch das Schlimmste, was jemals jemand geschehen ist, was jemand auf sich genommen hat. Und schlussendlich, er stirbt, er ist wirklich tot. Und da dürfen wir uns auch sicher sein, dass eben die Römer, gefordert von der religiösen jüdischen Elite, das sehr genau kontrolliert haben. Dass besonders dieser eine Hinrichtungskandidat richtig, richtig tot ist. Denn wie wir gleich sehen werden, sie hatten gehört von der Auferstehung. Und sie haben sich Sorgen drum gemacht. Sie werden sehr genau drauf geachtet haben. Und dann ist Feiertag. Freitagabend, also am Abend des Karfreitags fängt der Feiertag an. Und niemand darf etwas tun. Niemand darf etwas arbeiten. Man darf nicht mal zu weit laufen. Das wird sehr streng genommen. Alle müssen zur Ruhe kommen. Wir können uns vorstellen, in welcher Situation die Jünger waren. Sie hatten die Auferstehung nicht im Blick, wie wir gleich sehen werden. Sie hatten sie überhaupt nicht mehr im Blick, im Gegensatz zu dem Feind Jesu. Aber sie haben es völlig nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ihr Blick war nur noch darauf, Jesus ist tot. Seine Feinde haben gewonnen. Sie haben ihn gefangen genommen, sie haben ihn gedemütigt, sie haben ihn gequält, sie haben ihn umgebracht bis zum Schluss. Sie haben die ganz große Show daraus gemacht und wir konnten nichts tun. Und wir sind alle abgehauen, das haben wir uns auch Karfreitag angeschaut. Wir haben gesagt, wir gehen mit dir bis in den Tod. Und schlussendlich sind wir alle stiften gegangen. Und einer der Treuesten hat ihn 3-mal verleugnet. Was waren wir für ein Haufen? Und ein anderer, der ist noch hinterhergegangen, der musste schlussendlich seine bloße Haut retten, musste nackt flüchten. So ging es aus. Was sind wir für ein jämmerlicher Haufen? Und aus unseren Reihen ist der Verräter hervorgegangen. Einer von uns 12 war der, der Jesus verkauft hat für den Preis von einem Sklaven. Wow, das war ein Feiertag, was? Es wird uns nicht genau berichtet, wir können uns vorstellen, wie die Jünger zusammensaßen. Wir können uns vorstellen, wie sie da niedergeschlagen waren. Haben wir doch auf die falsche Karte gesetzt? Geht es doch irgendwie noch weiter? Und selbst wenn, wollte Jesus uns jetzt noch haben? Das war ein jämmerlicher Auftritt, den wir hier geboten haben. Jetzt, wo es wirklich ernst wurde und Jesus hat uns so eingeschärft, jetzt wird's ernst. Und dieser Feiertag, dieser Samstag geht vorbei und es kommt der erste Tag der Woche. Das ist der Sonntag. Und jetzt wird es wirklich hektisch und kritisch und ereignisreich. Und jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Der Tag hat noch nicht mal richtig angefangen. Die Sonne ist noch nicht mal wirklich aufgegangen. Da geht es schon los. Maria Magdalena und die andere Maria, die machen sich früh morgens auf den Weg zum Grab. Nicht, weil sie erwarten, dass Jesus auferstanden ist. Wirklich nicht. Sondern, um sich um Jesus noch einmal zu kümmern, um den Leichnam Jesu zu versorgen. Es gehörte dort zur Fürsorge und Tradition, dass ein Leichnam möglichst bald einbalsamiert wurde, also mit Ölen, mit Kräutern, mit Salben versorgt wurde, in ganz frische Tücher gewickelt wurde, also noch einmal eine letzte Ehre gegenüber dem Toten. Und das war am Karfreitag nicht mehr möglich und am Samstag, am Feiertag war es verboten. Das war jetzt die erste Gelegenheit, darum ging es ihnen nur. Wir lesen das in Matthäus 28,1. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Oder Parallelbericht in Markus 16. Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. Also, sie sind wirklich früh unterwegs, sie wollen den Tag nutzen, denn es ist ja schon eine Zeit vergangen. Und das ist natürlich auch für so einen Leichnam nicht unbedingt förderlich und durchaus schon grenzwertig nach so einer Zeit. Es geht weiter, unterwegs treffen sie Salome, die bereits am Freitag Kräuter und Salben zum Einbalsamieren bereitet hat. Und am Samstagabend, also wenn die Sonne untergeht, ist der Feiertag vorbei, also Samstagabend, kaufen sie dazu noch edle Öle und haben sozusagen das Gesamtpaket jetzt im Gepäck, was sie brauchen, um diesen Leichnam zu versorgen. Lukas 23, 56, dann kehrten sie zurück und bereiteten wohlriechende Gewürze und Salben, am Sabbat aber ruhten sie nach dem Gesetz. Also, schon Freitag vorbereitet, aber sie mussten jetzt erstmal abwarten. Und als der Sabbat vorüber war, Markus 16, 1, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Also, alle schon vorbereitet und jetzt geht es tatsächlich los. Salome stößt dazu und auf dem Weg, das ist dann schon der dritte Punkt, schließen sich ihnen dann weitere Frauen an, unter anderem Johanna, die Frau von Chuzza, das ist die Frau von einem der Verwalter von Herodes. Und insgesamt sind es mindestens 5 Frauen, die jetzt unterwegs sind. Und wir erinnern uns, am Kreuz waren, oder ja, rings um das Kreuz waren die Frauen noch vor Ort. Und jetzt sind sie wieder als Erste vor Ort. Also, sie üben ja wirklich eine treue Fürsorge. Sie selbst sind ja keine Jünger, aber sehr verbunden, teilweise sogar verwandt, aber sehr verbunden mit Jesus und nehmen diese Aufgabe wirklich sehr, sehr ernst. Wie gesagt, insgesamt jetzt 5 Frauen und unterwegs überlegen sie noch, wer ihnen den großen Stein von der Grabhöhle wegrollt. Also die Beerdigungen fanden in den Höhlen statt und wenn man in Israel ist, es lohnt sich sowas anzuschauen, in den Fels geschlagen und so große, runde Steine werden davor gerollt, wie so mühlsteinartige Konstrukte, die werden dann davor gerollt und die sind nicht leicht bewegbar und die Frauen überlegen jetzt, wie kriegen wir den weg, weil sonst können wir uns ja gar nicht drum kümmern. Ganz pragmatische Überlegungen. Und wir sehen, wie bodenständig die Frauen hier sind. Sie sind nicht abgehoben, sind überhaupt nicht schwärmerisch, sondern sie denken einfach nur faktisch an ihre Aufgaben. Nicht in religiöser Ekstase oder sonst irgendwas. Sie wissen scheinbar allerdings noch nicht, dass das Grab versiegelt wurde. Wahrscheinlich, weil sie die Sabbatruhe eingehalten haben, im Gegensatz zu den obersten Priestern und Pharisäern. Die haben das nämlich eindeutig nicht getan, werden wir jetzt sehen. Markus 16, Vers 3. Und die Frauen, sie sagten zueinander, wer wälzt uns den Stein vom Eingang des Grabes? Klar. Und dann lesen wir in Matthäus 27, ab 62, Am anderen Tag, nun, der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die obersten Priester und Pharisäer bei Pilatus. Also wieder diejenigen, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Die religiöse Oberkaste. Und die sind wieder bei Pilatus und sagen, Herr, wir erinnern uns, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. So befiehl nun, dass das Grab sicher bewacht wird bis zum 3. Tag, damit nicht etwa seine Jünger in der Nacht kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist aus den Toten auferstanden. Und der letzte Betrug schlimmer wird als der erste. Das ist krass. Diejenigen, die Jesus haben töten lassen, die haben die Auferstehung auf dem Schirm. Sie machen sich Gedanken darum. Und zwar in dem Sinn, dass sie befürchten, dass die Jünger eine Pseudo-Auferstehung konstruieren, um die Legende und den Mythos am Leben zu halten. So begründen sie es. Ob sie nicht tatsächlich doch fürchten, dass es passieren könnte, ist reine Spekulation jetzt. Aber sie schieben bei Pilatus vor, der nicht gerade offen ist für religiöse Fragen. Wir haben da die Sorge, dass das ein Komplott geschmiedet wird und dann haben wir den gleichen Ärger wieder. Jetzt haben wir den aus dem Weg geräumt, vor dem wir alle politisch Angst haben. Und nachher regiert der sozusagen über den Tod hinaus durch die Intervention von den Jüngern. Also bitte schickt da wen hin zum Aufpassen, dass das nicht passiert. Jetzt ist die heikle Phase. 3. Tag. Pilatus aber sprach zu ihnen, ihr sollt eine Wache haben. Geht hin und bewacht es so gut ihr könnt. Da gingen sie hin, versiegelten den Stein und bewachten das Grab mit der Wache. Also doppelte Sicherung. Einerseits die Wache, wie angeordnet, und den Stein versiegeln. Macht ganz klar, wenn der einmal geöffnet wurde, sieht man es hinterher. Während die Frauen jetzt noch unterwegs sind, wie gesagt, die wahrscheinlich noch nicht wussten von der Wache und dem Siegel, während sie noch unterwegs sind, findet ein Erdbeben statt. Aber scheinbar nur ein sehr lokales. Also kein ganz normales Erdbeben, wie man es hin und wieder mal erlebt in bestimmten Regionen der Welt und auch in Israel. Nein, wir wissen auch gar nicht, ob die Frauen das bemerkt haben. Es deutet nichts darauf hin. Es wird uns nichts berichtet. Aber direkt dort am Grab passiert so etwas. Auf jeden Fall, es gibt eine heftige Erderschütterung. Und was passiert da genau? Ein Engel kommt vom Himmel und tritt zum Grab, wälzt den versiegelten Stein weg und setzt sich darauf. Und die Wächter, die waren ja früher alle naiv, die haben gesagt, ach, ein Engel, das haben wir sowieso erwartet. Nein, überhaupt nicht. Die sind zu Tode erschreckt. Weil auch die sind keine Schwärmer und keine Abgehobenen. Und es begegnen ihnen nicht dauernd Engel oder sie haben irgendwelche wilden Visionen. Nein, sie sind schockiert, dass etwas, das passiert, normalerweise niemals. Und die Bibel behauptet auch nicht, dass sowas dauernd passiert. Ganz wenige Ereignisse, dass ein Engel sichtbar erscheint. Und wir dürfen hier die Vorstellung aus dem Deko-Shop vergessen, irgendwelche kleinen Kindchen im Nachthemd mit blonden Haaren, die ganz niedlich sind. Nein, so sind Engel nicht. Engel erscheinen, wenn sie erkennbar sind, fast immer als furchterregend. Und so ist es auch hier. Sie haben Todesangst. Und wir müssen vorstellen, das sind Soldaten. Das sind keine Softies. Das sind keine Drückeberger. Nicht zart beseitet. Aber was ist die Reaktion? Sie haben nicht nur schreckliche Angst, sie fallen in Ohnmacht vor Angst. Es haut sie um. Weil es eben nicht normal ist. Weil sie nicht in einer Fantasiewelt leben, sondern in der letztlich gleichen Realität wie auch wir. Und da erscheinen nicht irgendwelche Engel und bewegen riesige Siegelsteine. Das passiert einfach nicht. Das schockiert, weil es eben nicht normal ist. Völlig unnormal. Und als ihr wieder zu Bewusstsein kommt, was machen sie? Sie gehen stiften, sie hauen ab. Die gestandenen Soldaten, ausgesandt von Pilatus. Und die sind später sicher nicht gerne nach Hause gekommen. Denn als Soldat zu sagen, da war so ein Engel und ich hatte so eine Angst, bis ich ohnmächtig war und dann bin ich weggelaufen, macht sich nicht besonders gut im Soldatenlebenslauf. Matthäus 28 erklärt uns das, ab Vers 2. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Das ist eine freundliche Umschreibung für ohnmächtig. Die Frauen haben das nicht mitgekriegt, aber jetzt kommen auch sie an. Als die Frauen am Grab ankommen, und das liegt vor den Stadtmauern Jerusalems, geht gerade die Sonne auf. Also, sie waren wahrscheinlich die ganze Zeit im Dunkeln unterwegs und in den Sonnenaufgang des Ostersonntags hinein kommen sie an, aber ganz ohne Osterfreude noch. Und sie wundern sich, dass der Stein nicht da ist, wo er eigentlich hingehört. Da ist der Stein weggewälzt. Und wieder, jetzt könnte man ja ahnen, es sind doch Frauen, die sind Jesus so nah. Sie haben so viel auch von ihm gehört, auch wortwörtlich von ihm gehört. Die könnten doch jetzt drauf kommen, ist er auferstanden. Aber nichts dergleichen, nichts dergleichen. Das ist überhaupt nicht der erste Gedanke. Als erstes wagt sich Maria Magdala vor, also Maria Magdalena. Sie schaut kurz ins Grab hinein und rennt zurück in die Stadt, um Johannes und Petrus darüber zu informieren, dass der Leichnam gestohlen wurde scheinbar. Also sie reagiert am allerschnellsten, einmal reingucken, sieht, er ist nicht da und schnell zu den beiden Bescheid sagen. Markus 16, Vers 4, und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Oder Johannes 20, Abvers 1. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen. Wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Also, ganz nüchtern, der Leichnam ist nicht da, dann muss ihn jemand geklaut haben. Sie glaubt nicht als erstes, dass irgendwas Übersinnliches geschehen ist, sondern muss jemand geklaut haben. Jesus hat so viele Feinde, das ist doch naheliegend. Wir haben letztlich nicht mal einen Leichnam, wir haben nicht mal ein richtiges Grab dadurch, wo wir trauern können, wo wir gedenken können. Die wollen uns noch das Letzte nehmen. Das ist der erste Gedanke. Während sie unterwegs ist, die den beiden Männern Bescheid sagen, inspizieren die anderen Frauen die Grabkammer genauer. Also die rennen nicht gleich wieder los, die gucken sich ganz genau an. Auf der rechten Seite in der Grabkammer sehen sie einen anderen Engel sitzen. Und der gibt ihnen eine entscheidende Information, das lesen wir gleich nochmal, und sagt, schaut euch die Stelle ganz genau an, wo die Leiche gelegen hat. Guckt mal genau hin. Also seid euch sicher, dass hier nicht doch irgendwo ist. Guckt mal, ob das nicht eine optische Täuschung ist. Seid euch ganz sicher, der ist nicht mehr hier. Und jetzt erscheint auch der erste Engel den Frauen und sendet sie mit der Auferstehungsbotschaft zu den Jüngern. Also mit der Information, er ist auferstanden. Und sie bekommen noch den Auftrag, den Jüngern zu sagen, Jesus möchte sie in Galiläa treffen. Markus 16, Abvers 5. Und sie gingen das Grab hinein und sahen einen jungen Mann zu Rechten sitzen, bekleidet mit einem langen weißen Gewand. Und sie erschraken. Er aber spricht zu ihnen, erschreckt nicht. Das ist üblicherweise das, was Engel sagen. Fürchtet euch nicht, erschreckt euch nicht, weil das ist die normale Reaktion, dass man vor Engeln erschreckt und sie nicht süß findet. Erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Also machen wir ganz klar, welcher Jesus hier gemeint ist. Ne, der aus Nazareth und der gerade gekreuzigt wurde, der Jesus, ne? Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Und erst dort taucht jetzt das erste Mal die Information auf, nach dem Tod Jesu, Auferstehung. Auferstanden von den Toten. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Das ist das, was ich eben meinte. Guckt nochmal ganz genau nach. Schaut euch die Fakten an. Aber geht hin und sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und Matthäus 28,5 hat einen Parallelbericht. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach: Fürchtet euch nicht. Ich weiß wohl, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegt hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und wir sehen, wie wertvoll es ist, dass es mehrere Berichte gibt. Von unterschiedlichen Zeugen verfasst, beziehungsweise Sammlungen von Zeugenberichten. Und wie sie einander hier ergänzen, beziehungsweise unterstreichen. Okay, also, Sie wissen jetzt, das Grab ist leer. Sie haben die Engel getroffen. Die haben gesagt, Jesus lebt wieder. Der war tot, aber jetzt lebt er wieder. Und sagt das den Jüngern und sagt, wo er euch trifft. Und was machen die Frauen? Sie laufen los und sie sind schockiert von den Ereignissen. Wir sehen wieder, es ist überhaupt nichts Normales, auch nicht zur damaligen Zeit, auch nicht für Leute, die religiös waren, die sich mit Glaubensfragen viel beschäftigt haben, die es ernst genommen haben. Es ist überhaupt nicht normal, dass sie solcherlei Dinge erleben. Es hat sie völlig durcheinander erstmal gebracht. Hat sie völlig vereinnahmt. Und sie haben so einen Schock, dass sie unterwegs niemand davon erzählen. Man ist ja naheliegend. Stellt euch vor, ihr erlebt etwas, was unvorstellbar ist. Und ihr habt überhaupt noch gar nicht verarbeitet. Man läuft los und den ersten, den man flüchtig kennt, sagt man, oh, weißt du, was ich gerade erlebt habe? Wow. Das kannst du nicht vorstellen. Ich bin nicht plemplem. Das, so nicht mal das wagen sie. Weil sie so mitgenommen sind erstmal, dass sie nur noch loslaufen, nur noch in diese Richtung, wo sie jetzt hinlaufen sollen, nämlich zu den Jüngern, zu den anderen. Das machen sie auch. Und sie berichten den Jüngern alles. Aber die glauben ihnen das überhaupt nicht. Die glauben ihnen das nicht. Und da sehen wir auch, wie fern diese Idee war, zum Beispiel Jesu Leichnam zu stehlen, um das vorzutäuschen. Sie waren der Auferstehung völlig fern in Gedanken. Ihr Blick war nur im Hier und Jetzt gerade. Matthäus 28,8, und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Also sie freuen sich, aber sie fürchten sich auch sehr. Und Markus 16, und sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab. Es hatte sie aber ein Zittern und Entsetzen befallen, und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Und Lukas 24 berichtet dann, und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen und allen übrigen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die übrigen mit ihnen. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen, und sie glaubten ihnen nicht. Das ist übrigens eine gemeinsame Schnittmenge mit dem Großteil der Menschen, die sich heute als Christen verstehen. Es gibt eine aktuelle Umfrage, dass nur ein Bruchteil der Menschen, die von sich selbst behaupten, sie wären Christen, an die reale Auferstehung glauben. Und die Bibel macht sehr deutlich, das ist der Kern des Ganzen. Wenn ich nicht an Tod und Auferstehung Jesu Christi glaube, dann habe ich das falsch verstanden mit Christsein. Das ist der absolute Kern. Aber selbst die, die die ganze Zeit mit Jesus unterwegs waren, die ihm nachgefolgt sind, also die ihm hinterhergelaufen sind und immer geguckt haben, was macht der? Was sagt er? Wir wollen es nachmachen. Wir wollen es lernen. Wir wollen mehr werden wie er. Die ihm so nah waren, die von ihm gehört haben von der Auferstehung. Und umso näher seine Verhaftung, der Prozess und sein Tod kamen, umso mehr hat er davon gesprochen. aber selbst sie haben es überhaupt nicht auf dem Schirm. Und als sie es dann hören, dass es Fakt sein soll, halten sie es für ein Märchen. Es klingt wie ein Märchen für sie. Dazu kommt natürlich auch der Blick auf die Frauen. In der damaligen Gesellschaft galt das Wort einer Frau weniger als das eines Mannes. Und daher war es wahrscheinlich noch ein zusätzliches Argument. Wir sagen, naja, gut, die Frauen, die sind jetzt einfach ein bisschen emotional, die waren da am Grab, die kommen noch weniger mit dem Ganzen klar als wir. Die steigern sich jetzt in irgendwas hinein. So, die meinen das sicher nicht böse und die belügen es wahrscheinlich auch nicht, aber die sind einfach richtig drüber jetzt. Die verspinnen sich da in was. Während die Frauen allerdings noch unterwegs waren, um es den Jüngern zu berichten, wir sehen, wie alles ineinander verquickt ist, berichtet die Wachmannschaft ganz unrühmlich den obersten Priestern, was geschehen war. Also sie wagen es tatsächlich und gehen letztlich zu ihren Auftraggebern und erzählen nur das ganze Dilemma, was geschehen ist aus ihrer Sicht. Und diese beraten sich dann umgehend mit den Ältesten und beschließen, was zu tun. Zu bestechen. Sie korrumpieren nochmal ihr eigenes Rechtssystem und ihre eigene Staats- und Religionsordnung letztlich und bestechen, damit diese Information nicht nach draußen dringt. Schweigegeld zahlen sie letztlich. In Matthäus 28 wird das berichtet. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündigten den obersten Priestern alles, was geschehen war. Diese versammelten sich samt den Ältesten und nachdem sie Rat gehalten hatten, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen, sagt, deine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn dies vor den Statthalter kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass ihr ohne Sorge sein könnt. Sie aber nahmen das Geld und machten es so, wie sie belehrt worden waren. Und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tage. Und das ist krass, weil was bedeutet das bezüglich der religiösen Elite? Die glauben das, ne? Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Sie glauben es und gehen so vor, wie sie jetzt vorgegangen sind. Oder sie halten das für ein Lügenmärchen, für eine Spinnergeschichte. Und dann hätten sie ganz sicher dafür gesorgt, dass diese Wachen möglichst hart bestraft werden. Wenn das einfach Durchgedrehte sind, die ihren Job schlecht gemacht haben, dann sollten die bestraft werden, dann muss ein Exempel statuiert werden an denen. Aber wenn irgendwas hieran wahr ist, dann müssen wir das sofort deckeln. Und dann bieten wir ihnen an, Geld und eine Lügengeschichte, damit sie von ihrem obersten Chef nicht noch einen draufkriegen. Wir halten unsere schützende Hand über sie und geben Schweigegeld. Weil sie es wenigstens für möglich halten, dass das wahr ist. Und das ist ein zu großes Risiko. Das ist ein viel zu großes Risiko. Denn dann könnte das eintreten, was sie verhindern wollten, dadurch, dass sie Jesus haben töten lassen. Nämlich, dass ihr religiöses System zusammenbricht. Und dass ihre persönliche Stellung in ihrem Religionssystem, ihre Machtstellung nicht erhalten bleibt. Was passiert weiter? Petrus und Johannes, die haben sich inzwischen auf den Weg zum Grab gemacht, um zu überprüfen, was sie gehört haben, was ihnen berichtet wurde. Und Johannes, der ist ein bisschen schneller vor Ort und wirft einen ersten Blick in die Höhle und auf die Grabtücher. Und als Petrus dann angekommen ist, gehen beide gemeinsam in die Höhle und finden dort die Grabtücher und das Tuch, das um den Kopf herumgewickelt wurde. Und zwar das separat liegen. Und jetzt ziehen sie beide unterschiedliche Konsequenzen daraus. Wir hören auf Lukas 24. Petrus aber machte sich auf und eilte zum Grab. Und als er sich hineinbückte, sah er nur die Leintücher da liegen. So kehrte er denn nach Hause zurück, voll Verwunderung über das Geschehene. Johannes 20, nun ging Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab und beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher daliegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher daliegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Also, beide sehen das Gleiche. Und beide haben zum allerengsten Kreis von Jesus gehört. Also die allerengste Mannschaft. Und Johannes? Glaubt. Und Petrus? Nicht. Der ist verwundert, der ist voller Zweifel, könnte man auch übersetzen. Der ist durcheinander. Der sagt nicht, oh, Auferstehung, jetzt habe ich es geschnallt. Er bleibt kritisch auf Distanz noch. Und für Johannes ist das jetzt eine ganz klare Sache. Okay, das war nicht irgendein Geschwätz von den Frauen, das waren nicht Fantasien, das war nichts Eingeredetes. Das ist hier tatsächlich leer und er glaubt. So unterschiedlich, obwohl beide gleich nah dran sind und beide wirklich treu sind. Den beiden gefolgt ist Maria Magdalena. Die hatte ihnen ja die Botschaft gebracht. Und als die Männer loslaufen, geht sie hinterher. Und sie kommt jetzt schließlich auch am Grab wieder an. Und sie bleibt noch etwas dort und sie trauert um den vermeintlich gestohlenen Leichnam. Und dann geschieht wieder Außergewöhnliches. Und da sehen wir, wie dicht dieser Tag gepackt ist. Das war eben erst noch Sonnenaufgang. Es ist Frühstückszeit nach unseren Maßstäben jetzt gerade. Und alle sind in Bewegung. Die einen mit Zweifel, die anderen mit Glauben. Viele mit einem Haufen Fragezeichen. So richtig ganz einordnen kann es scheinbar noch keiner so richtig. Johannes 20 berichtet weiter. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen beim Haupt, den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hat. Und diese sprechen zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Also das ist der Grund, warum sie hier trauert und weint. Nicht mal die Leiche ist mehr da, sogar die haben sie geklaut. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Und wieder, wir sehen diese totale Nüchternheit. Sie denkt sich, wenn hier einer rumläuft, dann kann das nur der Friedhofsgärtner sein. Und was könnte sein? Vielleicht haben die den Friedhofsgärtner auch bestochen oder engagiert, um bei diesem Leichendiebstahl mitzumachen. Das ist ja eine naheliegende These. Der ist immer da, der hat die Macht über den Friedhof, könnte man sagen. Okay, und sagt, hey, wenn du das warst, bitte sag mir wo. Ich hole den sogar selber zurück. Also ich als Frau hole jetzt diesen Männerleichnam, was kultisch ein Riesenproblem im Judentum gewesen wäre, eine Leiche berühren, Mann und Frau und all diese Unterschiede. Also sagt, ich würde das sofort machen, wenn du mir nur sagst, wo der ist. Und Jesus spricht zu ihr, Maria. Da wendet sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni, also Meister heißt das. Da erkennt sie ihn. Wir sehen so, sie hat vorher wahrscheinlich so halb über die Schulter gesprochen. So, ja, sag mal, wenn du weißt, wo der ist, ich würde noch holen. Da spricht er sie mit Namen an und dann macht es Klick. Sie ist so auf das Hier und Jetzt konzentriert. Sie ist so darauf konzentriert, es kann jetzt ja nur so sein. So sind halt die Fakten. Jesus ist tot und tot heißt tot. Tote stehen nicht wieder auf. Und wenn der Leichnam nicht da ist, dann muss er gestohlen sein. Und wer hier mit mir spricht, das kann auf keinen Fall Jesus sein, weil er ist tot. Und das ist ja nicht mal mehr die Leiche von da. Hm? Und jetzt kapiert sie, Der ist da. Der ist da. Der redet gerade mit mir. Und Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Und in Markus bekommen wir dann nur die Kurzversion von dem ganzen Bericht. Da ist es: Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Er erscheint zuerst dieser Frau. Das ist eine kräftige Aussage. Warum? Noch einmal, zum einen waren Frauen in der damaligen Gesellschaft weniger wert. Das war nicht biblisch, aber das war gesellschaftlich so etabliert. Frauen waren einfach weniger wert. Und dann hatte sie, dadurch, dass sie von Dämonen besessen war, in der Gesellschaft nicht unbedingt einen positiven Ruf. Und genau der erscheint Jesus als Erster. Nicht irgendeinem obersten Priester, nicht mal einem besonders treuen Jünger, sondern eben dieser Frau, die ihm ganz treu auch nachgefolgt ist. Und auch sie geht es zu den Jüngern und berichtet das Erlebte und berichtet auch die Botschaft. Und was ist die Reaktion? Schon wieder Zeugen. Was ist die Reaktion? Die sagen: Na gut, jetzt haben wir schon diverse Berichte gehört in wenigen Stunden. Die Einschläge kommen immer näher. Dann muss es so, nein, es muss nicht so sein. Sie glauben es nicht. Unglaubwürdig. Wir können uns die Gespräche unter den Jüngern nur vorstellen. Während der Erste schon glaubt, denken die anderen, die drehen jetzt alle hier total durch. Wir müssen aufpassen, dass das hier nicht total auseinanderbricht. Es drehen hier alle total am Rad. Wir müssen alle wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Vielleicht haben sie schon Versammlungen geplant. Ich könnte mir das als naheliegend vorstellen. Wenn man geistliche Verantwortung für so eine Gemeinschaft hat und auf einmal kommen alle an und berichten, ihr Leichname sind weg und ich habe Tote, die wieder auferstanden sind, gesehen. Und so, dann muss ich mir Sorgen machen um meine Leute. Johannes 20, da heißt es: Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen hat und dass er dies zu ihr gesprochen hat. Und Markus 16 sagt: Diese ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, also die Jünger, die trauerten und weinten. Die sind immer noch im Karfreitagsmodus. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden war, glaubten sie es nicht. Das kann nicht sein. Sie verstehen sich wahrscheinlich als diejenigen, die realitätsorientiert sind. Die Realität ist, Jesus ist tot. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Das ist Realität. Und eure Schwärmereien helfen sich überhaupt gar nicht weiter. Und dann erscheint Jesus auch den anderen Frauen, die zuvor am Grab gewesen waren. Und er wiederholt nochmal die Botschaft der Engel. Matthäus 28. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, also die anderen Frauen, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Was machen sie hier? Sie überprüfen sich selbst, ob sie nicht spinnen. Das ist der erste Schritt, den sie tun. Sie kommen näher und fassen ihn an, aber an einer Stelle, wo es nicht als problematisch verstanden wird, sondern als Ehrerbietung. Und durch das Anfassen, wo können sie sich sicher sein? Das ist nicht irgendeine wilde Vision. Das ist nicht eine Halluzination, weil Halluzination kann man nicht anfassen. Das ist auch nicht ein Geist oder sowas. Sondern was ich anfassen kann, das existiert hier in dieser Welt. Das wussten sie damals, so wie wir auch heute. Nicht alles, was in dieser Welt existiert, kann ich anfassen. Aber ein Versuch ist es wert. Und als sie Jesus zu fassen kriegen, könnte man jetzt sagen, da beten sie ihn tatsächlich an. Was übrigens auch richtig ist, denn sie verstehen, der wirklich tot war und wir waren dabei, wie er gestorben ist und wie er begraben wurde, wenn der jetzt hier wieder steht, dann ist da Gottes Macht am Werke in einer Größe, wie wir uns das überhaupt noch gar nicht vorgestellt haben. Also eine gesunde Reaktion. Sie fallen sozusagen zu seinen Füßen und verehren ihn, weil du warst tot und du bist jetzt lebendig. Und wow, das ist die Reaktion. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden sie mich sehen. Immer wie diese Botschaft. Geht zu den Jüngern. Galiläa, Galiläa, da trifft ihr Jesus. Und es geht weiter. Später am Tag erscheint er zwei Jüngern, also wahrscheinlich Spätnachmittag, können wir vermuten, die auf dem Weg nach Emmaus sind, die sogenannten Emmaus-Jünger. Emmaus liegt so 10, 11, 12 Kilometer entfernt von Jerusalem. Also ein nicht so ganz weiter Fußweg, aber auch kein Spaziergang. Und sie erkennen ihn nicht und er begleitet sie eine längere Zeit und befragt sie darüber, warum sie traurig sind. Das lesen wir auch in Lukas 24, ab Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt liegt. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und wir können es jetzt ja vorstellen, da ist Trauer, da ist Verwirrung, was jetzt alles behauptet wird. Es gibt noch keine Informationsbasis wirklich. Und sie haben jetzt 2-3 Stunden Zeit auf ihrem Weg in dieses Dorf, um miteinander ausführlich nochmal zu reden, sich auszutauschen. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, dann nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Also sie reden davon, kann sein, dass Jesus wirklich wieder lebt. Nein, wahrscheinlich ist das Spinnerei, Fantasie. Und dann ist Jesus bei ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Was heißt das? Das heißt einfach, es wurde dafür gesorgt, dass sie es nicht kapieren. Und wir kennen das aus Alltagssituationen, wo es nicht Gottes Eingreifen ist, aber wir stehen irgendwo und auf einmal steht jemand vor uns, mit dem haben wir Jahre verbracht. Und wir rechnen jetzt aber nicht mit ihm. Nicht hier in Bielefeld oder nicht in Berlin oder wo auch immer wir gerade sind. Da gehört diese Person nicht hin. Und wir haben sowieso mit ihr schon lange nicht mehr gerechnet. Und sie steht vor uns in der S-Bahn oder am Bankautomaten und lächelt uns an und ist ganz enttäuscht, dass wir nicht zurücklächeln. Und er ist dann, er sagt, sag mal, erkennst du mich nicht? Oh, warte. Fußballverein, 10 Jahre Fußballverein, ne? Ja, du bist auch der, ja, Alltagssituation. Und das in verschärfter Version, sozusagen, wo ihnen die Augen ein Stück zugehalten sind, in diesem Sinne. Sie können es gerade überhaupt noch gar nicht kapieren. So begegnet ihnen Jesus. Und wir sehen, ein Stück ist da ganz normale Reaktion drin, weil sie rechnen nicht damit, dass Jesus jetzt irgendwo rumläuft. Also kann er auch überhaupt nicht da sein. Er kann nicht da sein. Also brauche ich auch nicht prüfen, ob das Jesus ist. Ich habe sowieso schon meine Scheuklappen. Und er sprach zu ihnen, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Alle sprechen darüber. Hast du es bitte nicht mitgekriegt? Wie kann das sein? Die ganze Stadt ist bewegt von dem, was in den letzten Tagen los ist. Von Jesus. Er sprach zu ihnen, was? Sie sprachen zu ihm, dass mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hoffen, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es die Frauen gesagt hatten, ihn selbst, aber fanden sie nicht und haben ihn nicht gesehen. Und er sprach zu ihnen, das ist eine spannende Geschichte. Nein, er sprach, oh ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Und hier könnte man jetzt eigentlich erwarten, dass es jetzt bei ihnen Klick macht. Denn so hat Jesus öfter mit ihnen gesprochen. Habt ihr es immer noch nicht kapiert? Ich hab's euch so klar erklärt. Was ist los mit euch? Nun hört doch mal genau hin und denkt nach. Und jetzt spricht er wieder so. Aber es hat noch nicht Klick gemacht, wer hier mit ihnen redet. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Also, man würde das in der Theologie nennen, er macht eine alttestamentarische Christologie. Also, wo ist Christus im Alten Testament? Und das zeigte ihn alles auf dem Weg. Und er sagte, guck mal, von dem Christus ist doch schon die ganze Zeit die Rede im Alten Testament. Und guck mal hier und da und diese Stelle und jene Stelle. Und genauso musste es doch kommen, so war es doch prophezeit. Also, wenn ihr an die Bibel glaubt, also das Alte Testament gab es ja zu dem Zeitpunkt bisher nur. Also wenn ihr daran glaubt, dann lest es das auch mal faktisch und schaut, wo der Christus angekündigt wird. Wenn ihr darauf baut, da habt ihr auch ganz viel Informationen, dann braucht ihr jetzt gar nicht überrascht sein, was hier los ist. Das erklärt sich aus der Bibel. Und sie näherten sich dem Dorf, also Emmaus, wohin sie wanderten. Und er gab sich den Anschein, er wollte weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Der Tag hat sich geneigt. Dann ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Er sorgt für den Perspektivwechsel bei ihnen. Sie sind nur im Trauermodus mit großen Fragezeichen. Und er sagt, wenn ihr die Bibel mal vernünftig studiert, und das zeige ich euch jetzt, wie das geht, dann seht ihr, dass ihr gar keine großen Fragezeichen übrig bleiben müssen. Und dass das alles vorher schon so angekündigt war. Und ihr seid jetzt mittendrin in so einer Erfüllung. Also ihr dürft im Moment miterleben, wo sich etwas erfüllt, was in der Bibel angekündigt war. Und sie werden sehr bewegt davon gewesen sein. Da können wir uns ganz sicher sein. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Also allein, dass er das macht, ist eine Botschaft für sich. Er macht das, was ein Hausvater damals gemacht hätte. Also derjenige, der einem Haushalt vorsteht, der Chef sozusagen. Und er ist eigentlich ihr Gast. Aber er macht das, spricht diesen Segen über das Essen und da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Sie sehen und schwupps ist er weg. Sie kapieren, wer er ist und er ist sofort weg. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Möglicherweise noch am gleichen Abend, wir sehen, das war das Abendessen, noch am gleichen Abend erscheint der Herr auch dem Simon Petrus, der ja noch zweifelte, der das leere Grab gesehen hatte, der aber noch nicht wirklich wusste, wie er das einordnen sollte. Lukas 24. Und sie standen auf in derselben Stunde, also die Emmaus-Jünger, und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Und die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Also jetzt kommen die Einschläge wirklich näher. Mehrere Jünger, mehrere Frauen aus dem innersten Kreis berichten, sie haben ihn persönlich gesehen. Aber scheinbar sind auch die Jünger insgesamt noch sehr uneins, ob sie der Auferstehung glauben sollten. Also es ist nicht so, als die Emmaus-Jünger kamen, dass alle Juhu geschrien haben. Im Parallelbericht in Markus 16 lesen wir nämlich, danach offenbarte er sich zwei von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt, als sie sich aufs Land begaben. Das ist der Emmaus-Bericht in einem Satz. Und diese gingen hin und verkündeten es den Übrigen. Aber auch ihnen glaubten sie nicht. Also durch zwei Berichte sehen wir, jetzt gibt es die zwei Fraktionen. Die, die das glauben und die sagen, lass uns Realisten bleiben. Und während sie das noch berichten, also während die einen sagen, ja, das habe ich auch erlebt, und die anderen sagen, das kann überhaupt nicht sein, sorry. Jetzt fahrt mal ein bisschen runter wieder. Während sie noch berichten und diskutieren wahrscheinlich, erscheint Jesus in dieser Versammlung. Und zwar, obwohl sie aus Angst vor den Juden die Türe verriegelt haben. Also sie haben Angst vor der nächsten Intrige, so vom religiösen, von der religiösen Elite, haben sich dort verbarrikadiert. Und trotzdem ist Jesus auf einmal mitten unter ihnen. Das heißt, er erscheint einer Versammlung aus überzeugten und großen Kritikern. Osterkritiker, könnten wir sagen. Und was ist die Reaktion? Die haben Angst. Auch jetzt schreien sie nicht, ja, das muss Jesus sein. Na klar, jetzt glauben wir es auch. Weiter in Lukas. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und er spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Shalom, sagt er ihnen. Aber bestürzt und voller Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen. Also, sie schließen aus, dass das wirklich Jesus sein kann. Das kann ja nicht sein. Ein Geist vielleicht, eine Erscheinung. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum steigen Zweifel auf in eurem Herzen? Er steht schon vor ihnen. Ihr zweifelt immer noch. Sehr kritische Geister. Seht an meinen Händen und an meinen Füßen, dass ich es bin. Also er zeigt ihnen die Wundmale vom Kreuz. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigte ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig und er nahm es und aß vor ihnen. Was für eine Überzeugungsarbeit muss Jesus hier leisten? Also leichtgläubig ist definitiv anders. Ist definitiv anders. Naiv ist definitiv anders. Wie viele Beweise tritt er noch an, um sie zu überzeugen? Also er ist sichtbar. Das ist ja eigentlich schon mal ziemlich überzeugend. Ich glaube nur das, was ich sehe. Wir kennen diesen Spruch. Er zeigt ihnen seine Wundmale. Guck mal. Ich bin nicht ein Doppelgänger oder so, okay? Hier ist meine Verletzung von meiner Hinrichtung, okay? Guckt euch an. Berührt mich, okay? Fasst mich an, Geister kann man nicht anfassen. Halluzinationen kann man nicht anfassen. Das hatten wir eben schon mit den Damen. Und jetzt als letzten Beweis, weil sie immer noch nicht überzeugt sind, lässt er sich was zu essen geben. Sag, komm, wenn ich hier das Essen verputze, kann es noch eindeutiger sein, dass ich hier in Fleisch und Blut vor euch stehe? Hm? Wie viel Geduld hat Jesus mit ihnen? Er hätte schon längst sagen können, ihr Kleingläubigen, Feierabend, dann gehe ich halt wieder. Gut, dass er nicht so ist. Gut, dass er nicht so ist. Ich komme schon zu euch, macht euch klar, schicke Boten, all das, all diese Beweislagen, ihr glaubt immer noch nicht. Jetzt habe ich aber die Faxen dicke. Nein, so ist er glücklicherweise nicht. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Das, was er jetzt in einer Dreierschaft sozusagen gemacht hat mit den Emmaus-Jüngern, das macht er jetzt nochmal mit allen, die da sind. Er erklärt in die Bibel auf Christus hin. Dass sie es wirklich kapieren. Weg von einer verschrobenen jüdischen Theologie der damaligen Zeit und zeigt ihnen auslegend auf, das ist das, was das hier bedeutet, auslegend auf, wie schon das Alte Testament von ihm spricht. Und so sprach er, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen, weil es Gottes Plan war, weil es so angekündigt war. Und Gott zieht seine Pläne immer durch. Und das ist jetzt geschehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnt in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende euch auf die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und das finden wir noch im Markus-Evangelium, der Parallelbericht. Und da hören wir noch, dass er sie tadelt für ihren Unglauben. Er verstößt sie überhaupt nicht, aber er tadelt sie für ihren Unglauben. Und dass sie so ein hartes Herz haben. Und dass sie dem Auferstandenen, den sie gesehen haben, dass sie ihm nicht glauben. Aber auch hier sagt er, und das ist so wichtig, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und das ist eben das Evangelium. Das hier ist das Evangelium. Und damit haben wir auch den Abschluss dieses einen Tages erreicht an den Berichten. Nach der Auferstehung ist noch einiges mehr geschehen. Aber das war der erste Ostersonntag. Extrem ereignisreich. Und schlussendlich, fast alle Jünger sind Jesus jetzt begegnet. Und er gibt ihr den Auftrag, sagt den Menschen die frohe Botschaft weiter. Was ist diese frohe Botschaft? Was ist das, was sie jetzt vielen, vielen Menschen weitersagen sollen? Dass Gott die Menschen so lieb hat, dass obwohl sie ihn verachten. Und das sagt Gott sehr deutlich. Jeder Mensch verachtet von sich aus den echten Gott. So ein Fantasiegott kann ich anbeten, Fantasie-Jesus kann ich anbeten, irgendeine andere Gestalt, die ich mir so zusammendenke oder andere Menschen sich zusammengedacht haben, die kann ich leicht anbeten, das ist kein Problem. Nein, mein persönlicher Talisman, mein Hausgötze sozusagen. Aber den echten Gott, den wollen wir von uns aus nicht haben. Weil der hat einen Anspruch auf unser Leben. Und der macht uns deutlich, was richtig und was falsch ist. Und das gefällt uns von Natur aus allen nicht. Wenn uns einer in unser Leben reinquatscht und sagt, ich habe dich gemacht und du sollst zu meiner Ehre leben, da fühlen wir uns von Natur aus alle auf die Füße getreten. Aber Gott hat jeden einzelnen Menschen so lieb, dass er den Liebsten, den er hatte und den er hat, seinen Sohn, diesen schrecklichen Weg von Karfreitag gehen lässt und es nicht bei Karfreitag belässt, sondern dafür sorgt, dass sein Sohn den Tod überwindet und besiegt. Und damit klar macht, jeder, der sich auf diesen Jesus Christus, den, von dem in der Bibel berichtet wird, keinen anderen, wer sich auf den wirklich verlässt und sagt, ich habe das nötig, was Jesus hier gemacht hat, dass er am Kreuz all diese Schuld abbekommen hat, die ich verursacht habe, all die Strafe bekommen hat, die ich mir verdient habe, weil ich nicht Gott mit meinem Leben ehre, sondern mein eigenes Ding machen wollte immer. Ich habe es nötig, dass er für mich diese Schuld bezahlt, weil ich habe nichts in der Tasche. Ich habe nichts zu bieten, um diese Schulden jemals zu bezahlen. Und das ist der einzige Weg, Frieden mit Gott zu haben. Darum ist das alles geschehen. Darum ist das geschehen. Nämlich, damit der Himmel auf ist für jeden Menschen, der sagt, ja, es stimmt. Von mir aus bin ich nicht so, wie ich vor Gott sein sollte. Bin ich nicht so. Und alles, was ich selber geleistet habe, reicht nicht, um vor Gott zu bestehen. Weil Gott ist groß und heilig. Und Gott macht keine Kompromisse. Und als Realist mit der Bibel in der Hand muss ich feststellen, nein, das wird niemals reichen. Egal wie engagiert und freundlich ich bin und wie ich mich zusammenreiße, das reicht alles nicht, um Frieden mit Gott zu haben. Aber das, was Jesus getan hat, das reicht dafür. Und wenn ich mich da drunter stelle und sage, ja, genau das habe ich nötig. Und ohne das könnte ich niemals Frieden mit Gott haben. Und danke, Jesus, dass du so einen schrecklichen Weg gemacht hast und dass die Tür für mich offen steht, das anzunehmen. Mehr brauche ich gar nicht, das ehrlich anzunehmen. Das heißt Christsein. Christsein hat nichts mit Leistung zu tun, nichts mit Zugehörigkeit zu irgendeiner Kirche, Gemeinschaft oder sonst irgendwas. Wenn ein Christ auch eine Gemeinde haben sollte, aber das ist ein anderes Thema. Aber dadurch werde ich kein Christ. Christsein bedeutet genau das. Ich verlasse mich auf diesen gekreuzigten und auferstandenen. Und ich glaube, dass aufgrund dieser Augenzeugenberichte, die alle sehr harte Kritiker waren, die sich überhaupt nicht vorstellen konnten, dass das möglich ist, Wir lesen im Hebräerbrief, in Kapitel 7, da heißt es, daher kann er, Jesus, auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Denn ein solcher Hohepriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist. Der es nicht wie die Hohepriester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach aber für die des Volkes. Denn dieses hat er ein für alle Mal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Das ist ein Text, der besonders an die Juden gerichtet ist. Und er sagt, der Hohepriester, der im Tempel für eure Sünden opfert, der muss immer erstmal für seine eigenen Sünden opfern, weil er auch nur ein Mensch ist. Der ist nicht fehlerlos. Der ist kein Supermann. Der hat selber Dreck anstecken, obwohl er der Hohepriester ist. Der als nächstes mit Gott in Kontakt tritt. Und er sagt, Jesus, das ist der neue, der schlussendliche Hohepriester. Und er muss nicht für sich selber opfern, der hat nämlich keinen Dreck anstecken bei sich selber. Und für das Volk, also für die Menschen, müssten wir ja sagen, brauchte er nur einmal opfern, nämlich sich selber. Das bedeutet das. Und das ist abgeschlossen, das muss nicht wiederholt werden. Da können wir keinen drauflegen oder ergänzen. Da können wir auch nicht zurückzahlen. Ist abgeschlossen und entweder wir nehmen das an oder wir nehmen es nicht an. Jesus sagt schon eine ganze Zeit vor seinem Tod in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er sagt, wenn du an mich glaubst, wenn du mir wirklich vertraust, das heißt nämlich glauben, wenn du mir wirklich vertrauen willst, und ja, ich kenne deine Herausforderung, sowas zu glauben, so wie es bei meinen Jüngern auch war. Die hatten auch große Glaubensprobleme. Aber wenn du das wirklich glauben willst, dann musst du keine Angst mehr haben vor dem Tod, weil der Tod nicht das letzte Wort hat. Weil wenn dieses Leben hier auf Erden endet, gehst du eben nicht in ewige Verlorenheit, nicht in ewige Entfernung zu Gott, sondern weil du Frieden mit Gott hast, kannst du dort sein, wo nichts Schlimmes mehr ist, nichts Schlechtes mehr ist. Wo alles nur noch gut und schön ist. Das, was die Bibel den Himmel nennt. Nämlich bei Gott selbst kannst du dann sein. Und das garantiere ich dir. Und ich schaue nicht die nächsten 30 Jahre auf deine Leistung, um zu gucken, ob es für den Himmel reicht. Nein. Verlässt du dich auf den gekreuzigten und Auferstandenen, dann garantiere ich dir, ich bringe dich in den Himmel, obwohl ich all deine Schwachstellen und Baustellen kenne und ich kenne auch all die Probleme, die du in Zukunft noch haben wirst. Das habe ich alles im Blick. Aber ihr Lieben, wir dürfen dankbar sein, dass es so kritische Jünger waren, dass es keine Schwärmer waren, keine Naivlinge, keine Leichtgläubigen, denn sie unterstreichen, was Gott will, nämlich, dass wir überprüfen, dass wir uns die Fakten anschauen, dass wir nicht unseren Verstand in der Garderobe abgeben. Das möchte Gott nicht. Ich darf hier nochmal zitieren aus einem Lied, das heißt, Jesus ist am Leben, heißt es übersetzt. Das ist von dem gleichen Musiker, den ich auch am Karfreitag zitiert habe. Shai Lin nennt er sich. Und in der zweiten Strophe singt er dann, die Jünger waren keine dummen Typen, die sich ihr eigenes Leben ruinieren, indem sie beschließen, für etwas zu sterben, was sie selber nicht glauben. Also es ist eine abstruse These, dass die Jünger selber nicht so richtig überzeugt waren, aber einfach diese Geschichte verbreitet haben. Warum? Sie sind dafür in den Tod gegangen später. Sie wurden ausgegrenzt, teilweise aus ihren Familien, aus der Gesellschaft, aus ihrem Volk. Sie haben Verfolgung erlitten dafür. Wenn sie das nicht alles, so wie es berichtet wird, auch erlebt hätten, wären sie Idioten, wären sie Deppen. Sie hätten überhaupt gar keinen Gewinn davon. Und ich lasse noch einmal diesen Shai Lin zu Wort kommen. Denn im Refrain singt er, Elvis ist tot, Picasso ist tot, Jimi Hendrix und Janis Joplin, die sind tot, Marilyn Monroe ist tot, wie auch immer, aber Jesus lebt. Und dann geht's weiter. Brando ist tot, James Brown ist tot, Prinzessin Diana und John Lennon, die sind auch tot. Biggie und Tupac, die sind auch tot. Aber wie auch immer, Jesus, der lebt. Plato ist tot, Sokrates ist tot, Aristoteles und Immanuel Kant, die sind tot. Nietzsche und Darwin sind tot, wie auch immer. Aber Jesus, der lebt. Buddha ist tot, Mohammed ist tot, Gandhi und Haile Selassie sind tot. Elia Mohammed ist tot, wie auch immer. Aber Jesus, der lebt. Napoleon ist tot, Lao Tzu ist tot, Che Guevara und Henry VIII sind tot. Saddam Hussein ist tot, wie auch immer. Aber Jesus lebt. Und ganz zum Schluss singt er, Cäsar ist tot, Herodes ist tot, Ananias und Sapphira sind tot, wie auch Judas. Pontius Pilatus ist tot, wie auch immer, aber Jesus lebt. Und ihr Lieben, das ist die Osterbotschaft. Jesus lebt nicht nur im übertragenen Sinne irgendwie oder in unseren Herzen. Oder wenn wir nett zueinander sind in unserer Gemeinschaft. Das ist keine Theologie, das könnt ihr sofort vergessen, solche Aussagen. Nein, Jesus lebt, weil er faktisch am Leben ist. Und dieser Jesus hat gesagt, ich lebe in deinem Leben. Nicht philosophisch, nicht esoterisch oder so. Faktisch in deinem Leben. Wenn du sagst, ich habe dich wirklich nötig. Ich will ein Realist sein wie die Jünger. Und ich will mein Leben überprüfen im Licht der Bibel. Und dann möchte ich Ja zu dir sagen, weil ich weiß, du lebst. Und du lebst dann auch in meinem Leben. Und ihr Lieben, das wünsche ich jedem hier, der hier sitzt und jedem, der das vielleicht auch später über das Internet hört. Wenn du noch nicht sagen kannst, ja, Jesus lebt und das ist Realität auch in meinem Leben, dann wünsche ich dir das. Und du brauchst dazu kein Ritual abziehen, du brauchst nicht irgendwo speziell hingehen, du kannst, wie du bist, mit deinen Worten, egal wo, zu jedem Zeitpunkt, mit diesem Jesus reden, solange du es ehrlich meinst. Und es kommt an bei ihm. Und er hat gesagt, wer zu mir kommt, und das ehrlich meint, da stehe ich mit offenen Armen. Da machen wir keine Nabelschau und keinen Leistungsvergleich. Das hat sowieso keinen Zweck. Ich stehe da mit offenen Armen. Und es liegt nur an dir, ob du bereit bist, das zu überprüfen und anzunehmen und zu mir zu kommen. Das ist das Einzige, was zählt. Amen.